Herzlich willkommen an diesem schönen Sonntagnachmittagabend zu einer 8. Folge von Tête-à-Tête. Heute mit einem Blick auf die Fernsehmoderatorin, einer Influencerin und einer Zuckeraktivistin. In den nächsten 15 bis 30 Minuten wird es genau um das Thema gehen. Viel Spass, genießen die Folge und los geht's mit der Silvina. Schön, bist du auf dem Podcast Tête-à-Tête zu Gast gewesen.
Danke nochmal vielmal für deine Zeit. Also schön, dass es so spontan klappt. Und danke. Ich habe vorher auf Instagram gesehen, du bist gerade frisch geimpft. Ist
yes. Gut gegangen. Genau. Ja, super. Also eben, ich hatte heute Morgen Frühschicht und dann bin ich direkt nach dem Arbeiten impfen. Und jetzt habe ich meinen Feierabend, wo halt ein bisschen früher anfangen, würde ich früh aufstehen. Und es ist gut. Ich hoffe jetzt, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es ist die zweite Impfung. Und,
krass.
Ja. Genau. Ich bin ein bisschen früher noch dran gekommen, weil ich Allergien habe. Und jetzt mal schauen, ob ich mich in den nächsten paar Tagen fit fühle oder.
Ja, dann verklappt es bei euch in Zürich auch.
Ja, das ist super.
Sehr gut. Und das Bananenbrot ist gut gewesen, oder?
Mega, ich liebe es, ich mache es so oft. Es ist wirklich ein super Rezept, auch einfach. Und ich esse das gerne zum Morgen auch.
Und ja, hat er mal fein ausgesehen.
Ja, es ist mega fein.
Aber Zucker wirst du ja vermutlich nicht drin haben.
Nein, es hat keinen Zucker drin.
Wie sieht es bei dir aus? Also, was nimmst du, wenn du keinen Zucker... Also es ist ja gar kein Zucker, so wie ich es verstanden habe.
Ja, also kein Zucker muss man immer in Anführungsstrich setzen. Aber es ist kein künstlich zugesetzter Zucker, wenn immer ich es vermeiden kann. Mhm. Und es sind keine Lebensmittel, die stark zuckerhaltig sind, auch von Natur aus, also wo vielleicht nur leicht verarbeitet, modifiziert worden sind. Ich rede jetzt hier von Fruchtsaft und trocknete Früchte vor allem, wo dann aber trotzdem auch einen höheren Zuckergehalt bekommen durch das, zu die Verarbeitung, das tue ich vermeiden.
Ja. Wie kommt das eigentlich? Also, was ist der Gedanke dahinter?
Viel Gedanke. Grundsätzlich ernähre ich mich schon seit etwa 10 Jahren gesund und habe mich damit auseinandergesetzt oder habe mir die Frage gestellt, was ist gesund, und das begleitet mich schon lange. Den Zucker habe ich lange nicht konsequent ausklammert, weil es ist verlockend und es ist schwierig, und ich habe mir aber auch gar nie eigentlich das vorgenommen, dass ich es ausklammert tun, weil es ist auch so ein bisschen unsere Haltung, ja, dass wir den behalten und dass es ja unmenschlich ist und eine riesige Qual, und niemand tut sich das an, dass man das Ganze verzichtet. Ja, so. Und danach habe ich mich irgendwann einmal auseinandergesetzt mit der Wissenschaft, mit was macht Zucker wie unserem Körper, mit verschiedenen Dokumentationen. Und dann ist eine Faktenlage gekommen, die mich erschlagen hat. Und da habe ich gemerkt, es ist ein Suchtmittel. Man kann nicht daran vorbeireden. Die Nahrungsmittelindustrie weiss, dass es ein Suchtmittel ist. Und sie wollen, dass wir mehr von ihren Produkten konsumieren. Sie wollen verkaufen. Und es ist nicht ihr oberstes Ziel, dass wir gesund sind, sondern dass sie Umsatz haben. Mhm. Und sie tun das bewusst rein. Und es geht dann auch so weit, dass sie auch Alternativen schaffen, neue Namen, das eben verstecken, das auch machen, dass man es gar nicht wirklich schmeckt, wie sie einfach gemerkt haben und ja, die Produkte immer getestet werden. Und wenn es einen höheren Zuckergehalt drin hat, dann reagieren wir besser darauf. Ich habe das auch getestet, wenn man etwas für Menschen kocht und wenn man es ein bisschen süßt. Menschen reagieren, fein, was ist das? Wir haben Rezeptoren.
Würdest du sagen, reagieren alle Leute gleich drauf oder ist es mega unterschiedlich?
Jetzt auf den Zucker?
Ja.
Es ist jetzt schwierig, wenn ich jetzt von den Menschen rede, die vielleicht in meiner Anwesenheit etwas Zuckeriges gegessen haben. Es ist unglaublich schwierig, um jetzt nachher statistisch korrekt irgendwie das wiederzugeben. Aber was die Wissenschaft zeigt, ist, dass wir alle reagieren auf Zucker. Das fängt an bei unserem Geschmackssinn. Also wenn etwas versteckt auch Zucker drin hat, zum Beispiel Ketchup, gewisse Chutneys, gewisse Sachen, wir denken gar nicht an Zucker. Wir würden auch nicht, wenn wir es nachher müssten beschreiben, als allererstes sagen, es ist süß.
Yeah.
Aber wir haben es gern. Und das ist so, dass wir generell ich weiß nicht, ob es alle sind und wie viele Prozent, ich habe nicht im Kopf, aber wir reagieren generell gut darauf und eben die Nahrungsmittelindustrie hat herausgefunden, sie reden von dem Bliss Point, also du tust Zucker dazu, bis zu einer gewissen Menge, sagen die Leute, es ist immer besser, geschmacklich, und dann irgendwann überschreitet es den Punkt und nachher finden sie es nicht mehr besser, weil es dann einfach wirklich schon zu süß ist. Also da gibt es eine gewisse Toleranz, die dann irgendwann kann überschritten werden. Das ist das eine. Und dann das andere, was mich aber noch fast mehr schockiert hat, ist, und das weiss ich erst seit dem Jahr, bin ich ein bisschen mehr in die Neurowissenschaft hineingegangen und habe wirklich geschaut, was passiert auch in unserem Hirn und was passiert im Körper unterbewusst, ist, dass wir Rezeptoren haben in unserem Magen, von unserem 10. Hirnnerv, vom Vagusnerv, wo Zucker registriert, wenn wir das essen. Und man hat Experimente gemacht, mehrere Experimente, in wirklich guten Blue Ribbon Journals publiziert und peer-reviewed und alles, gute Studien, und hat den Menschen zuckrige Sachen gegeben zum Essen oder eben nicht zuckrige. Mhm. Und die Menschen haben dann teilweise auch, die einen Experimente sind normal gemacht worden und bei den anderen haben wir sogar ihre Geschmacksnerven betäubt. Die Menschen haben nicht gewusst, was sie essen. Die haben nichts geschmeckt, taub, als wenn man beim Zahnarzt bekommt, alles betäubt. Und die Menschen, die Zucker gegessen haben, zuckerige Lebensmittel gegessen haben, die haben mehr Wille. Und dann haben wir herausfinden, dass der Vagusnerv das registriert im Magen, dass wir Zucker gehabt haben und dass es bei uns das Belohnungssystem aktiviert und wir mehr essen. Und das ist krass. Das hat nichts mehr zu tun mit Süß, es hat nichts mehr zu tun mit Geschmack, es hat nichts mehr zu tun mit Fein. Es ist unterbewusst, es passiert unterbewusst. Und wenn ich das auch, das ist einer von den für mich eigentlich Wendepunkte, die ich gemerkt habe, das will ich nicht. Ich will doch nicht etwas mir selber zuführen, wo mich unterbewusst nachher beeinflusst. Schon klar ist es nachher so schwierig, dass man widersteht. 90% von unseren Entscheidungen werden unterbewusst getroffen. Und wenn dann eben nachher die Hand in das gute Glas reingeht oder zurück zu der Schocke und dann fragt man sich, wieso ist es jetzt schon leer? Wieso bin ich jetzt doch wieder gegangen? Das ist eben unterbewusst. Und das ist scary.
Aber es ist einfach nicht für dich so, dass es per se schlecht wäre, sondern eben, dass zum Beispiel eben der Heißhunger auslöst, dass, wie du siehst, eben dann das Glas Schoki leer ist und nicht wirklich, dass Zucker per se schlecht wäre.
Also Zucker per se muss man auch aufteilen. Glucose ist, nicht alle finden es gut, es gibt Menschen, die ketogene Ernährung machen und mit den Ketons leben, auf Ketose sind, aber ich gehöre nicht zu denen. Glucose ist das Molekül, und das ist in der Stärke drin, das ist auch im Haushaltszucker drin, zur Hälfte, ist ein genialer Stoff, eigentlich unser Lebenselixier, wo unser Hirn braucht, wo jede Zelle von unserem Körper kann verwenden kann. Und bei der Stärke, also bei der Pasta und so, die wird eigentlich abgebrochen auf Glucose. Beim Haushaltszucker ist es ein Problem, dass zur Hälfte aus Fructose besteht und das kann vom Körper nicht verwendet werden. Das heisst, es geht direkt an unsere Leber. Und dort wird es wirklich sehr, sehr schnell und zu einem höheren Teil dann einfach da auch in Fett umgewandelt, relativ schnell. Auch noch interessant, viele Leute haben mir zum Beispiel dann geschrieben, ja, aber Zucker ist gleich wie Weissbrot, weil es tut beides den Insulinspiegel und den Blutzuckerspiegel aufjagen. Fructose löst kein Insulin aus, also das geht an dem vorbei. Das heisst, für mich eigentlich die Erklärung, warum Weissbrot und Zucker also einen ähnlichen Anstieg im Blutzuckerspiegel kann auslösen, das macht Sinn, weil es die eine Hälfte von der Glucose, also die eine Hälfte vom Haushaltszucker das macht, aber die andere Hälfte eben nicht. Die geht in unsere Leber und tut dort noch unsere Leber beschäftigen und wird dann dort in Fett umgewandelt. Geht ein bisschen aus Glykogen, aber Glucose kann auch ins Glykogen gehen und kann man dann wieder auffüllen. Und darum macht verarbeiteter Zucker eigentlich in fast keinem Fall Sinn. Ein Sportler direkt nach seinem Training, wenn er leere Glykogenspeicher hat, kann mit Fructose und so Sportler-Drinks kann er seinen Glykogenspeicher schneller auffüllen. Ja, also da gibt es gewisse Momente natürlich, wo das kann Sinn machen. Ein Marathonläufer, wo vielleicht irgendwie etwas, ein Gelpack oder so dabei hat, kann Sinn machen. Aber wie viele Menschen im Alltag sind in dieser Situation, wo sie auf das müssen zugreifen? Also ist Zucker per se schlecht? Also gut, lass uns mal die Fakten nehmen. Es macht süchtig. Wir überessen uns, es kann uns müde machen. Steht im Verdacht damit, dass es unsere kognitive Leistung beeinträchtigt, also dass es uns auch unser Gedächtnis teilweise, unser Lernverhalten vermindern und. Es gibt diverse Nebeneffekte vom Zucker, die kommen teilweise kurzfristig. Also ich glaube, das mit dem kognitiven Effekt hat man schon nach 4 Tagen können beobachten. Lethargie nach einem grossen Mittag, kann man teilweise mehrere Stunden später merken. Und Sachen wie Übergewicht, Diabetes, Zähne, Haut, das geht ein bisschen länger, aber man kann eigentlich schon sagen, dass es schlecht ist.
Ja gut, Übergewicht.
In meinen Augen.
Ja, Übergewicht kommt aber ja nicht eigentlich vom Zucker, sondern natürlich von den Überschuss an Kalorien hast.
Ja, und wenn natürlich ein Stoff isst, der eben unterbewusst eigentlich in dein Belohnungssystem aufgeht und dir Craving gibt, ja, dann überiss ich natürlich auch. Also ich habe so festgestellt, wenn ich keinen Zucker esse, dann habe ich noch normal so Hunger- und Sättigungsgefühl und bin satt. Wenn ich Zucker esse, würde ich mehr essen, weil der Körper regt mich dazu an, er gibt mir das Verlangen. Also das heisst, ja, der Kalorienüberschuss entsteht dann, wenn wir natürlich etwas gegessen haben, das uns Appetit anregt. Und Zucker macht das. Also klar kann man genau das, was man isst, tracken und dann kann man Zucker essen und dann kann man sich regulieren und dann kann man sich beherrschen. Wenn ich jetzt heute mal Zucker verwünsche, entweder bin ich eine Ausnahme mache, sehr seltene, wo es doch sicher auch gibt, einmal im Monat vielleicht, oder eine unabsichtliche, weil es noch immer drin war, dann muss ich mich nachher regulieren, dann muss ich mich nachher beherrschen, dann muss ich nachher eventuell mit ein bisschen Hungergefühl ins Bett gehen, dann muss ich die Disziplin aufwenden an dem Tag und am darauffolgenden Tag. Wenn ich das nicht mache, muss ich das nicht machen. Ich gehe satt ins Bett. Und ich habe nicht das Bedürfnis zum Essen. Ich habe den Gedanken ans Essen und das müssen widerstehen und das müssen kämpfen gegen die Ernährung, habe ich dann nicht, wirklich nicht. Und das ist schon ein Faktor, den man berücksichtigen kann. Plus auch noch, da bin ich nicht sicher, aber es gibt Leute, die behaupten, dass es gibt einen spannenden Selbstversuch von einem Australier, der tatsächlich die gleiche Kalorienmenge gegessen hat, zuerst ohne Zucker und dann mit viel Zucker, und er hat tatsächlich Bauchfett zugelegt. Wie das soll funktionieren, weil er sich vielleicht weniger bewegt hat oder so, oder wie sich wirklich sein Stoffwechsel irgendwie runtergefahren hat, sein Grundumsatz, ich weiss es nicht. Da kann ich nicht dafür in den Bericht, ich bin keine Wissenschaftlerin, aber auch das ist also, wird umstritten. Es ist eigentlich Zucker oder die Nahrungsmittelindustrie, die sagt, a calorie is a calorie. Mhm. Aber wenn man die Wissenschaft anschaut und schaut, dass es süchtig macht, dass es schwierig ist zu regulieren, dann ist es eben nur bedingt wahr.
Ja, das finde ich eben auch so. Also, wenn das eine Kalorie ist, sind ja eigentlich recht ähnlich. Und bezüglich Heißhunger, ich empfinde das irgendwie jetzt nicht so extrem, vielleicht weil ich...
Also du isst Zucker?
Ich esse Zucker, ja.
Wie ist dein Zuckeressverhalten?
Ein Mensch, der Zucker isst.
Ja, du gehörst zu den meisten.
Ja, es ist im Fall unterschiedlich. Also zum Beispiel zum Morgen habe ich Haferflocken gegessen mit Naturjoghurt, Proteinpulver, ein paar Himbeeren und noch ein bisschen Müsli. Da ist so nicht mega viel Zucker drin.
Nein, außer zum Müsli eventuell. Ja. Und sonst hat es nicht nach Zucker getan.
Aber
also das ist sicher auch Haferflocken, Proteinpulver, Beere, Naturjoghurt, doch, da bin ich auch noch dabei.
Ja, nein, sonst hält es sich bei mir eigentlich in Grenzen, würde ich sagen. Ich muss sagen, ich habe nicht unbedingt das Verlangen danach. Also ich habe nicht das Verlangen danach, irgendwie mir da Haribo zu gönnen.
Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Also das hat man auch festgestellt. Es gibt Menschen, die können ihr Verhalten rund um Zucker besser regulieren als andere. Und grundsätzlich muss man auch immer sagen, ein Mensch, der gesund ist und ein Mensch, wo es für ihn funktioniert, der soll unbedingt einfach das weitermachen, was für ihn stimmt. Ich glaube, meine Message, wenn jemand an seiner Ernährung etwas ändern will, ist vor allem für Menschen, die eventuell vielleicht Verstimmungen haben, die vielleicht oft sich antriebslos fühlen, die oft unmotiviert sind, die eventuell wirklich Übergewicht haben, die sich nicht zum Sport motivieren können. Und dann kann man natürlich, wenn man seine Ernährung umstellt, und da würde ich halt mal empfehlen, den Zucker wegzulassen, dann kann man natürlich wirklich eine Verbesserung vom Befinden, vom psychischen und vom körperlichen Befinden erreichen. Und das wäre dann eigentlich der Moment, wo man den Schritt kann überlegen kann. Wenn man schon Sport macht, bin ich annehme, dass es bei dir der Fall ist.
Ab und
Motivation gut ist, oder? Dann nachher, ich meine, gerade auch vor oder nach dem Training, wäre der beste Moment auch zum Zucker essen. Also wenn ich Zucker essen würde und ich jetzt wirklich den Schokokuchen müsste einplanen, dann würde ich ihn vor oder nach dem Training tun, weil der Körper dann, vor allem auch wenn es anaerobes Training ist, macht das schon Sinn, dass man die Energie zuführt. Mhm. Weil a calorie is a calorie. Ja, der Körper ohne eine Anwesenheit von Zucker kann er eigentlich den Energiestoffwechsel nicht so gut vollbringen, vor allem der Anaerobie. Also aerob kann er ja direkt aus Fett eigentlich auch Energie gewinnen, aber anaerob, also bei High-Intensity-Training oder bei Krafttraining, müsste der Zucker vorhanden sein. Also in Form von Glucose, nicht Fructose natürlich, aber die Glucose sollte da schon im Körper drin sein, das auf jeden Fall.
Ja, aber ich schaue immer, dass ich Kalorien kommen, meine Kalorien essen, vor dem Training ein bisschen Protein, nachher.
Aber ja, das tut gut.
Mit dem Zucker, das empfinde ich wirklich nicht so. Und ja, ich habe eigentlich auch nie Heißhunger, aber vielleicht kommt es wegen dem, dass ich eh schon immer viel esse und relativ gesättigt bin. Ja.
Aber es gibt viele Leute, wo es so geht. Ich kenne auch viele Leute, die Sport machen, die das so machen. Und ich meine, die grosse Mehrheit macht es so. Und ich glaube auch, wenn du schon Sport machst, jeder Mensch, der sich schon bewegt, jeder Mensch, der sich schon gut fühlt, der am Morgen aufwacht und sagt, hey, ich bin motiviert, ich will den Tag reisen, es geht mir gut, I'm on top of the world. Was passiert, wenn du viel Sport machst und dich generell gesund ernährst? Also dein Morgen, das du mir erzählt hast, das klingt ja also wie aus einem Buch, wenn ich es als Empfehlung schreibe. Oder? Wenn du dich gut ernährst und dein Mikrobiom gut prägt, schlussendlich hat ja die negativen Effekte, so Lethargiegeschichten und so, und auch der Heißhunger hat auch viel mit dem Mikrobiom zu tun. Also wenn du dreimal am Tag immer ein bisschen Zucker isst, dann hast du eventuell ein Mikrobiom, das auf Zucker gepolt ist. Und das Mikrobiom will dir eigentlich einfach sein Milieu stärken. Das heisst, wenn es gerne Zucker hat, dann wird es eigentlich das erreichen, dass mehr Zucker kommt. Und dann hast du natürlich auch dann irgendwann die Cravings. Also wie gesagt, ich bin nicht ein Doktor und ich kann das jetzt da nicht abschließend beurteilen. Aber es kann natürlich auch sein, dass wenn du ein Mikrobiom hast, wo auf die Proteine aus ist, wo vielleicht auf die gesunden Kohlenhydrate aus ist, wo genug Nahrungsfaser und Ballaststoff bekommt und wo Bewegung hat und alles, dann hast du die Cravings nach Zucker gar nicht so, weil du hast ein Mikrobiom, wo dann etwas anderes eigentlich oder wo etwas anderes möchte bekommen. Und dann hast du die Tendenz, dass du öfters die besseren Nahrungsmittel eigentlich nimmst. Zucker kann man auch machen, man kann sagen, ich mache 80-20, also 80% Whole Food, 20% irgendetwas oder 90-10. Da kann jeder für sich selber eigentlich das ein bisschen entscheiden. Ich habe gemerkt, dass ich einfach mein Verhalten rund um Zucker nicht so gut regulieren kann. Also ich sage 90-10 und dann bin ich bei 80-20 und dann bin ich irgendwann bei 60-40 und dann habe ich irgendwann Bauchfett mehr. Also ich sehe auch recht schnell, ich stehe zwar nicht mega oft auf die Waage und so, aber ich nehme schnell zu und ich sehe es dann wirklich am Bauch, dass ich ein bisschen fluffig werde. Mhm. Und dann das Einzige, was ich dann eigentlich mache, ist, ich stelle den Zucker abstellen. Also ich esse keinen Zucker, ich tue gerade am Morgen Protein als allererstes essen oder beziehungsweise trinken als Shake und esse dann Protein mit jeder Mahlzeit. That's it. Und dann komme ich wieder auf das Gewicht oder dann komme ich wieder auf das, den Shape, den ich eigentlich will und verliere das Fett wieder. Das ist das Einzige, was ich machen muss. Und ich muss sagen, es gibt so viele Diäten und es gibt so viele Sachen und es ist schwierig zum Umsetzen. Das ist etwas, was für mich super einfach ist zum Umsetzen. Und ich habe keinen Kopfweh, ich habe kein Problem, ich habe keine Cravings. Ich sage einfach Nein zum Zucker und esse mein Protein am Morgen. Und dann passiert es von allein. Plus natürlich Sport, ist klar, aber das mache ich sowieso immer.
Und Kalorien trackst du einfach nicht?
Nein, ich tracke keine Kalorien. Wirklich nicht. Also manchmal mache ich es zum Testen, vielleicht mal einen Tag lang oder so. Aber ich glaube eben auch, es sollte wirklich kein Zwang sein. Die Ernährung sollte etwas leicht sein. Und eigentlich finde ich, weniger man dann an die Ernährung denkt oder muss denken am Tag, desto weniger Gedanken man mit dem verliert. desto besser. Mhm. Wenn man Panik hat, dass man draußen ist und nichts findet, wenn man Angst hat, dass irgendwie man den Gedanken hat, wie viel Fett könnte jetzt in dieser Soße sein, man muss wirklich extrem entspannt sein und chillen. Und wenn ich dann nur noch irgendetwas esse, wo ich merke, das hat jetzt Zucker drin oder so, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich bekomme davon Bauchweh, ich bekomme von ganz, ganz fettigen Sachen, zum Beispiel manchmal Bauchweh, dann esse ich es wirklich nicht, weil ich wirklich kein Bauchweh. Aber sonst muss man entspannt sein und dann muss man das essen. Und gleichzeitig könnte ich auch ohne eine Mahlzeit mal sein. Ich werde nicht hangry oder ich hole vielleicht irgendwo ein Brötchen beim Bäcker oder esse einen Apfel und so und dann gut ist. Also ich muss auch nicht immer dreimal warm essen und so. Ich bin mega entspannt und das ist mega wichtig, wenn man nicht mit diesen Cravings kämpft, wenn man aber auch nicht mit diesen Zwängen kämpft, sondern wenn man einfach so ein bisschen weiss, was man isst, auf was man schaut, was man möchte essen und dann so durchs Leben floatet und vor allem kann dann produktiv sein und das, was wirklich wichtig ist, das Schaffen, das Kreativsein, der Sportbewegung, die Freunde treffen, die guten Austausch zu haben, das im Leben erreichen, was man wirklich auf der Liste aufschreibt, was man erreichen will. Das dann kann umsetzen, anstatt dass man am Essen
rumhirnt. Bei dir klappt es ja, es heißt immer, Red Bull verleiht Flügel. Bei dir klappt es ja mit dem Gleitsch im Fliegen und ganz ohne Zucker.
Genau, bei mir verleiht alles andere Flügel, aber sicher Zucker. Nicht Red Bull. Das ist genau wieder einfach irgendein Marketing-Ding. Nein, da könnte ich mich, wenn ich dann die Werbungen sehe von diesen ungesundesten Sachen, wo einfach nachher irgendwie einen versuchen, Lifestyle zu verkaufen und mit dem fühlst du dich gut und mit dem hast du viel Energie. Da werden dann auch Sportler gesponsert, wie Red Bull das macht. Das finde ich eine Katastrophe. Ich meine, ich verstehe die Sportler, dass sie teilweise Deals natürlich annehmen, aber dass das Red Bull macht, das ist krass. Vor allem auch noch mit dem Koffein ist auch noch spannend. Ich tue Koffein sehr regulieren und so trinke ich einen Kaffee am Tag. Ich trinke den 2 Stunden, nachdem ich aufstehe. Und nachher 12 Stunden, bevor ich ins Bett gehe, trinke ich keinen Kaffee mit Koffein. Das hat einen speziellen Grund. Und zwar ist die Halbwertszeit von Koffein etwa bis 6 Stunden. Das heisst, du müsstest, nach 12 Stunden hast du es dann erst abgebaut. Und wenn du halt noch am Nachmittag um 4 Uhr einen Kaffee trinkst, auch da wieder, die einen Leute können nachher super schlafen. Aber ich merke es wirklich auf meinen Schlaf aus. Und ich würde dann quasi so schlafen, als hätte ich gerade ein Viertel Kaffeetasse getrunken, am Abend um 10 Uhr bevor ins Bett gehe.
Wenn gehst du schlafen? Wenn gehst du schlafen?
Kommt darauf an, wenn ich am Morgen aufstehe. Wenn ich Frühschicht habe um 8 Uhr, dann stehe ich um 4 Uhr auf. Ich schaue, dass ich etwa 8 Stunden Schlaf habe. Ich habe aber ein höheres Energielevel, bin manchmal auch nach 6 Stunden wach, aber ich will einfach auf jeden Fall nicht zu wenig schlafen. Es kommt dann darauf an, wie meine Schlafqualität ist. Und wenn ich frei habe, auch ich gehe relativ früh ins Bett, also so 8 Uhr oder 10 Uhr oder so.
Ja, 8 ist wirklich krass. Ja,
ja aber das ist wirklich Metall und es ist eine mega Rhythmus-Sache. Also wir haben eine innere Uhr und es ist eigentlich einfach gut, wenn man da nicht zu viele Sprünge macht. Sonst, es gibt Leute, die sind immer in Jetlag, aber obwohl sie nicht fliegen, aber sie sind in Jetlag, weil sie am Wochenende irgendwann am Morgen um 4 ins Bett gehen und dann am Montag wieder wach aufstehen. Das ist recht krass für den Körper. Der Körper kann eigentlich pro Tag 3 Stunden sich umpolen. Also wenn ich einen Tag vor der Frühschicht, wenn ich jetzt mal komplett so ein bisschen mehr um 11 ins Bett gegangen bin und bis um 8 Uhr geschlafen habe oder um 9 Uhr, dann würde ich wirklich schauen, dass ich einen Tag vor der Frühschicht sicher um 7 Uhr aufstehe. Dann kann ich nämlich vom Tag vorher auf den Tag vor der Frühschicht 3 Stunden hinter sich gehen und um 4 Uhr aufstehen. Das macht dann Sinn und dann kann der Körper einschlafen auch ohne Schlafmittel, ohne Beruhigungsmittel und so, weil das ist ja wieder ein Trick. Schlafmittel betäuben dich ja nur. Du schlafst nicht, du hast nicht den erholsamen Schlaf, sondern du bist einfach bewusstlos.
Wie trennst du Social Media und dein Privatleben?
Nicht, also es ist ja mein persönliches Social Media Profil. Also was sollte ich abtrennen? Es gibt nichts, wo jetzt meine Community in dem Sinn nicht wissen sollte. Es gibt vielleicht Ausnahmen, wenn jetzt zum Beispiel ein Familienmitglied oder so von mir nicht auf Instagram erscheinen oder so. Wenn es eine Situation gibt, wo man nicht Fotos machen darf, dann ist das natürlich abtrennt von Instagram, das ist klar. Aber sonst, ich habe ja auch nicht gestartet mit dem Kanal, um irgendeine Kunstfigur erschaffen, sondern ich habe wie alle ein Instagram-Profil aufgemacht und danach ist das irgendwie dann am Schluss so
hoch. Ich habe vorhin ein Interview von dir gesehen und eben, da siehst du schon gewisse Sachen, zeigst du nicht, jetzt, wenn du einen neuen Freund hast oder was auch immer, aber das meiste...
Ja, also ich... Eben, es kommt immer darauf an, wenn mit einer Beziehung ist natürlich so, dass... oder ich glaube, dort habe ich das vielleicht gesagt auf Dating. Eventuell.
Könnte sein.
Dass man jetzt nicht gerade, wenn man jemanden datet, das gerade auf Instagram nachher erzählt, weil eben auch wieder da, das ist ja nicht nur ich, das ist ein anderer Mensch. Und der Mensch eigentlich Sachen bei mir auszustellen, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, ob das irgendjemand sollte machen. Außer beide wollen das explizit. Und dann nachher ist es auch schon vorgekommen, dass ich Menschen getroffen habe, auf welcher Basis auch immer. Und dass dann nachher auf Social Media gelandet ist. Das kann schon sein, aber generell würde ich das jetzt nicht machen. Dass ich jetzt zum Beispiel eine Story mache und sage, hey, gestern hatte ich ein Date gehabt, dort und dort, und der Typ hat das und das gemacht. Und so. Das ist jetzt so etwas, einfach weil es noch ein anderer Mensch da ist. Nicht, wie ich nicht könnte darüber reden. Ich könnte vielleicht manchmal, würde ich dann vielleicht mal ein Jahr später oder so wie anekdotisch etwas erzählen. Aber wenn ich jetzt wirklich so quasi am Montag drauf, nachdem ich am Samstag ein Date gehabt habe, etwas würde so erzählen, dann gibt es noch Gefühle von anderen Menschen, die man berücksichtigen
sollte. Ja. Wenn du um 8 Uhr gehst, geschlafen hast, zwar mit dem Date auch noch ein bisschen.
Gut, ich habe ja nicht immer Frühschicht. Und ja. Man kann ja auch, also für mich ist auch sowieso, ich meine, klassisch Dating mit mir ist natürlich schwierig, weil ich bin nicht wahnsinnig Fan von Nachtessen, ich bin vegan, ich trinke eigentlich keinen Alkohol. Also ich glaube...
Du bist mittlerweile vegan.
Ich bin vegan, ja. Es ist nicht lustig, mit mir essen zu gehen, für die meisten Menschen. Aber ich würde ja vielleicht dann auch gar nicht... Es macht vielleicht auch gar keinen Sinn für mich, jemanden zu daten, wo das mega wichtig ist. Weil das würde dann früher oder später sowieso zu Spannungen führen. Aber was man mit mir machen kann, ist, man kann mit mir trainieren, man kann mit mir joggen, man kann mit mir am Nachmittag laufen, man kann mit mir am Nachmittag einen Kaffee trinken oder zu Mittag essen oder brunchen. Also da gibt es schon noch viele Optionen, gehen schwimmen, vielleicht etwas Abenteuerliches machen, gehen klettern oder so. Also die Dates, die ja eigentlich sowieso vielleicht fast spannender wären, wenn jetzt einfach am Abend essen. Früher habe ich das auch mehr gemacht. Das ist jetzt auch natürlich ein bisschen gekommen mit dem neuen Job und dass ich wirklich früher aufstehe. Früher auch nicht immer um 8 Uhr schlafen. Das ist jetzt wirklich jobbedingt. Und wenn ich dann halt am 2 Tage frei habe, dann tue ich nicht meinen Rhythmus komplizieren und am 1 schlafen, sondern es ist meine innere Uhr jetzt so, dass ich sowieso dann am 9 oder am 10 spätestens mal am 11 tendenziell wird bin. Und ich muss wirklich sagen, das Interesse, gut, jetzt, gell, wir reden da jetzt über Sachen, die recht unrealistisch sind, weil die Restaurants sind ja zu.
Also,
führe mich nicht aufs Glatteis. Vielleicht, wenn die Restis wieder offen sind, bin ich dann die, wo dann, wenn ich Ferien habe, bis am Morgen am 1 irgendwo Halligalli macht in irgendeinem Biergarten. Wir wissen das nicht. Aber im Moment hat man sich das so abgewöhnt und gerade früh geschlafen und da kann man sich das vielleicht nicht so vorstellen.
Und auf der Terrasse ist auch nicht so sexy im Moment.
Nein, das Wetter ist überhaupt nicht. Das Wetter ist wirklich überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also bei mir ist auch so, ich bin manchmal auch ein bisschen widersprüchlich und manchmal ändere ich auch meine Meinung. Und ich finde, das darf man auch, weil ob es jetzt etwas ist, wie ob man am 8. Tag geschlafen hat oder eher eine Nachteule ist, das kann sich verändern. Ich war früher ein mega Nachtmensch, habe morgen viel mehr Mühe gehabt, zum Aufstehen, habe mich komplikiert, jetzt bin ich ein mega Morgenmensch und habe früher sehr viel tierische Produkte gegessen, esse jetzt keine mehr, also habe noch vor einem Jahr gesagt, Zucker im Mass ist super, ich esse jeden Morgen ein Schokolade, jetzt im Moment nicht, also wir reden da immer nur so von Momentaufnahmen und das ist natürlich auch mega schwierig bei dem, was ich mache, weil ich bin ja nicht eine Marke mit einem Claim, wo eine Linie fährt wie Red Bull und über Jahre das gleiche gestatische Image hat, sondern bei mir ist es fluid und bewegt sich und ist eine Reise und es muss auch gar keinen Sinn machen, weil eben ich bin ja nicht ein Businessplan, sondern ich bin ein Mensch mit gewissen Werten, aber auch gewissen Fehlern oder gewissen Sachen, wo ich daran arbeiten muss und entwickle mich immer weiter und manchmal ist die Entwicklung nicht wie der Mensch, der läuft, sondern eher wie der Hund, den er an der Leine hat, wo ein bisschen so, also das ist immer alles. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen sich hingeben, manchmal, dass man nicht alles ganz versteht.
Was ja menschlich ist, also dass man sich verändert, ja.
Voll, absolut. Das würde das darf so sein.
Ja, es wäre ja auch langweilig, wenn du in 10 Jahren immer noch genau gleich wärst wie Stand jetzt und würde ja auch nicht so für dich sprechen, wenn keine Entwicklung da wäre.
ja, dann bist du rigid, oder? Dann hast du vielleicht in deinem Kopf, wobei auch, es gibt auch so Menschen, die brauchen auf eine Art vielleicht wirklich eine Verlässlichkeit und dass alles immer gleichbleibend ist und dass sie Ritual haben. Ich habe auch ein Ritual, also auf eine Art habe ich auch gerne Sachen, die ich immer gleich behalten kann und die einem Ruhe gibt und die einem erdet und so. Aber es ist manchmal auch okay, wenn man wirklich, wenn sich Sachen entwickeln und in Bewegung sind und man ein neues Blatt sprießt. So.
Ja, klar. Also, Ritual geht vor allem, braucht glaube ich, jeder, der irgendwo wo du herkommen kannst, braucht die alles so viel Energie, wenn du alles noch dreimal musst überlegen, was ich das jetzt machen, was ich am Morgen meinen Shake trinke oder nicht.
Absolut. Also Routinen sind etwas, wo ich ein grosser Fan bin davon. Extrem, wenn du eine Routine, eine gute Routine in deinem Leben installierst, wo du weißt, hey, so, am Montagabend gehe ich joggen oder ich trinke am Morgen meinen Shake oder ich esse meine Haferflocken. Also ich esse auch sehr oft immer das Gleiche gegeben und Menschen fragen mich auch, so, was ist es denn so, was sind deine Rezepte? Und dann sage ich so, hey, ich nehme einfach das Gemüse, so wie das, was gerade im Angebot ist, ich tue dann das irgendwie dünsten, dann esse ich irgendwie Kohlenhydrate und das tue ich auch einfach irgendwie so ein bisschen kochen mit Salzwasser und dann esse ich noch Proteinquellen. That's it, es gibt gar kein Rezept, das ist so einfach, weil ich will da gar nicht gross Energie das investieren, ich kann es gerne, ich kann es einfach gerne, so wie es aus dem Boden rauswächst, ich muss gar nicht mehr viel daran verändern. Und auch sonst, wenn man sich das zum Beispiel angewöhnen, dass wenn man heimkommt, dass man ein bisschen meditiert, dass man Yoga macht, ich glaube, dass jetzt jeden Tag so eine halbe Stunde Yoga machen kann, das ist super, wenn man sich an das kann gewöhnen, so etwas kann installieren, oder dass man gar laufen kann, dass man seine Bewegung hat, dass man mit dem Velo arbeiten, dass man auch morgens schon den Kopf gelüftet hat. Das ist genial. Ja, das Lieblingspodcast.
Ja, das ist auch gut. Genau. Eigentlich ist es ja also noch spannend, sie haben zum einen gesagt, es ist langweilig, wenn sich nichts entwickelt und auf der anderen Seite braucht man ein Ritual, um irgendwo herzukommen. Das ist einfach spannend, aber ja.
Genau, ja, aber im Paradoxen erscheint die Wirklichkeit. Wir sind nicht so, dass wir das alles wirklich eben immer gerade Sinn macht wie eine Excel-Tabelle, sondern Sachen passieren auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Und wir sind sehr vielschichtige Kreaturen und wir können eigentlich, wenn man sich unsere Persönlichkeit oder unsere Existenz wie eine Zwiebel vorstellt und dann kann man sagen, ich würde jetzt die eine Ebene vorantreiben, dann ist es gut, wenn man die andere Ebene vielleicht konstant behält, dass man nicht komplett verwirrt wird. Und dann kann man an einer Ebene arbeiten und die andere ruht und erdet und stabilisiert das. Also das kann man sich vielleicht auch so vorstellen.
Ja. Yeah. Ich sehe, jetzt hast du kein Kreuz an, manchmal hast du das Kreuz an. Wie stehst du zum Thema Religion, wenn ich das so fragen darf?
Ich bin getauft worden und ich finde vor allem wichtig, darum trage ich das Kreuz, dass man kann glauben, dass man weiß, was das ist und dass man fähig ist dazu. Ich glaube, das ist eine Kraft, die stark ist. Mhm. Es geht dann auch ins Vertrauen. Und Glauben kann man dann nachher eigentlich, das kann man dann selber bestimmen, an was das man glauben würde. Aber die Fähigkeit, das gibt auch wieder eine innere Überzeugung, eine Stärke, eine Sicherheit. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich glaube nicht, dass Gott existiert, dann sage ich, tun wir Gott auf die Seite. Gott, auf Englisch funktioniert es besser. Nimmst ein O dazu, gut. Glaubst du an das Gute? Bist du bereit fürs Gute zu kämpfen? Wärst du bereit dafür? Vielleicht das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und nachher haben wir Symbol, wie das Kreuz ist eins davon, wo vielleicht für die christliche Gemeinschaft steht, wo jetzt mit mir verankert ist, weil ich getauft worden bin, wenn ich in den Glauben hineingeboren worden bin, mit diesen Ritualen, auch mit Weihnachten und Ostern und so. Aber es gibt auch ganz viele andere. Und am Schluss ist es egal, welches Symbol du hast oder wie du den Glauben lebst. Aber Menschen, die gar nicht glauben und nicht vertrauen, die können eventuell wirklich auch eher mit Ängsten, Unsicherheiten und Zweifeln kämpfen, die sie eventuell bremsen. Das ist in kurz meine Meinung.
Okay, merci, spannend. Also, gut, das Kreuz steht halt immer sehr, darum habe ich gefragt, also es steht halt immer sehr stark für eben die christliche Gemeinschaft, eine Religion, also so wie du es jetzt beschrieben hast, hat es eigentlich nicht mehr viel mit, für mich zusammen mit dem Christentum zu tun, sondern hat eigentlich mehr mit der Lebenseinstellung, wenn du so willst.
Absolut, aber wer sagt, dass ein Symbol, das man hat aus einer Religion, wo man drin geboren ist, wo auch kulturell verankert ist schlussendlich, wer sagt, dass das etwas nachher schlussendlich mit dem institutionalisierten Glauben zu tun hat. Also ich glaube, da darf jeder selber interpretieren und man kann sagen, ich würde mich an eine spezielle Gemeinschaft anschliessen. Man kann sagen, ich würde die Bibel wortwörtlich nehmen, aber ich bin ein Mensch, der doch auch die Wissenschaft schätzt und dann kommen schnell gewisse Sachen auf, die unvereinbar sind mit gewissen Sachen, genau, die in der Bibel stehen. Und ich glaube, das muss man loslassen. Also der Glaube fängt dort an, wo das Wissen aufhört und man muss sich nur die Frage stellen, ist man eigentlich bereit für das? Und wenn ich vielleicht das Kreuz träge, dann genau zu so Diskussionen und Fragen vielleicht hervorrufen, wie es jetzt gerade passiert, wie wir jetzt gerade haben. Mhm. Weil ich finde doch, wenn normalerweise man vielleicht das Thema Glauben anfängt ansprechen, kann sehr schnell ein bisschen auf Ablehnung stoßen. Oder wenn jemand sagt, ich glaube an Gott, wird er sehr schnell nicht mehr ernst genommen. Und ich glaube, das muss nicht so sein. Weil wir dürfen unser Verständnis von Gott anpassen auf unseren jetzigen Intellekt, nicht den von vor 2000 Jahren. Und mit dem jetzigen Intellekt ist vielleicht dann für viele klar, dass es nicht ein Mann ist mit einem Bart, der in der Wolke noch besitzt. Und darum finde ich, ist es auch gut oder macht es auch Sinn, dass viele Religionen gesagt haben, man soll kein Abbild von Gott malen, weil wenn es Gott gibt, ist es etwas so jenseits von unserer Vorstellung, dass er eben nicht Menschengestalt hätte, sondern es ist eine ganz andere Energie und dann kommen die einen und sagen Universum und das macht auch Sinn, aber es ist eigentlich auch noch viel mehr als das. Und wichtig ist eben eigentlich wirklich einfach grundsätzlich, bist bereit, an etwas zu glauben, wo du nicht kannst wissen, wo du vielleicht nicht siehst, eventuell auch an eine mögliche zukünftige Version von dir selber, bist bereit zu glauben und zu vertrauen, dass du etwas kannst schaffen, wo du noch nicht geschafft hast. Das ist ganz eine wichtige Fähigkeit, wo ich glaube, wirklich überzeugt bin und fest glaube, dass es einem kann weiterbringen, dass es Gutes kann bewirken in unserer Welt. Und darum trage ich ab und zu ein kleines Symbol in die Welt raus.
Ja, es ist sehr spannend, was du sagst. Und für mich hat das halt eben wirklich eigentlich nichts mit den klassischen fünf Weltreligionen zu tun.
Wieso nicht?
Ja, also das Gewisse ist natürlich schon mit dem Glauben, aber nicht das, was wir jetzt hier zusammen besprechen, ist mehr für mich eine Lebenseinstellung. Eben wie du sagst, an etwas Gutes glauben.
Also aber das Kreuz ist eigentlich das hinrichtigste Instrument gewesen. Dann in dem Moment, wo man benutzt hat für einen Menschen, der gesagt hat, ich wünsche mir Besseres quasi für die Welt und ich bin bereit für das zu sterben. Und dann nachher ist eigentlich das Kreuz vielleicht auch ganz ein anderes Symbol, wenn man es eigentlich wirklich als das nimmt. Er ist ja durch das an dem gestorben nachher. Aber ich glaube, du sprichst vielleicht Religion an, weil Glauben muss ja auch in dem Sinne mit Religion zu tun haben. Und ich glaube, Religionen sind einfach Versuche, den Glauben zu lehren und zu erfassen. Aber eben, sehr, sehr alt. Ja, sehr, sehr alt. Und, ja. Und dass die Leute damals das so aufgefasst und so verstanden haben, das verstehe ich vollkommen. Darum muss ich die gar nicht ablehnen. Aber ich muss es einfach einordnen, nämlich, dass es antik ist.
Oder halt, ja, oder wie du sagst, es ist eigentlich ja ein uraltes Buch und es hilft gewissen Leuten, wie einen Weg zu finden, wie sie ihr Leben leben wollen. Und das mag ja für diese Leute auch vollkommen stimmen.
Absolut. Also ich rede mit Menschen, die sagen, dass Jesus ihr Leben verändert hat, dass sie in einer Krise gewesen sind und dass sie dann eine Begegnung gehabt haben und dass sie sich können umdrehen können, dass sie können wegkommen von schlimmen Situationen, dass sie können Traumas verarbeiten können, so wie sie können glauben können. An das, dass sie geliebt sind, dass sie wertvoll sind, dass sie einen Platz haben auf diesem Planet, dass jemand immer bei ihnen ist. Und wenn du die Fähigkeit hast, das zu glauben und zu wissen, dass du wertvoll bist, dann ist es gleich, in meinen Augen ist es gleich, wie der Name heisst. Aber natürlich die Person, die sich fixiert hat auf einen Namen und sagt, das ist mein Retter, die wird jetzt das nicht so unterschreiben, dass es gleich ist. Fair enough. Darum muss man vielleicht dann ein bisschen vorsichtig sein, wenn man dann, dass man dann gewisse Menschen von den Kopf schoss. Aber ich glaube, der Jesus ist in dem Sinn, kann man sagen, auch einfach Prophet. Er hat versucht, die Nachricht zu überbringen, dass wir sollen gut sein zueinander, dass wir sollen lieben, dass wir sollen verzeihen. Und für das darf er auch geschätzt werden. Und dann muss man das auch nicht irgendwie mega übertrieben ablehnen. Und darum finde ich wirklich, ich finde das eigentlich schön, wenn Menschen ein religiöses Symbol tragen, egal ob es ein Kreuz ist oder ein Kopftuch oder etwas anderes. Ich finde, das hat einen Platz und man muss dann nicht gerade so eine riesige Diskussion entfachen darüber, ob es jetzt noch zeitgemäss ist oder nicht. Klar hat jede Institution hat auch Schattenseiten und es geht dann auch schnell um Macht. Und das ist klar, das ist überall so. Und da bin ich auch wieder halt jemand, der sich aufs Gute konzentriert und ich finde, man darf gewisse Sachen wertschätzen. Und Glauben gehört da dazu. Und das Kreuz ist für mich Symbol von Glauben.
Ab hier geht es um Silvina, ihr Instagram-Highlight zum Thema Sichtbar.
Was siehst du da noch für Sachen, die müssen passieren in der Gesellschaft, damit sich in die richtige Richtung verändert?
Also mit so Gleichstellungsthemen jetzt generell oder mit Belästigung? Oder
mehr mit Belästigung.
Ich finde, es sind ja zwei Sachen. Oder? Einerseits ist es ein Gleichstellungsthema und andererseits ist es ein Thema, wo einfach auch wie in Mobbing kann reingehen kann, Shaming und eben Belästigung. Und die kommen jetzt mit der sexuellen Belästigung halt dann
ganz. Ja, so jetzt mehr als zweite denke ich, zum Beispiel viel in Gespräch mit Frauen, wenn du irgendwie darüber redest, eben klar, geleid durch den Bahnhof laufen und die Leute haben absolut kein Schamgefühl, wie sie die anschauen, nachpfeifen, alles Mögliche, ja mehr so in die Richtung gemeint, ja.
Ich glaube, es muss noch mega viel passieren, vor allem auch in unseren Köpfen, in unseren allen Köpfen. Und ich habe da auch nicht die Lösung. Also ich kann da nicht sagen, das und das. Das wollte ich auch nicht mit dem Format machen, sondern ich wollte einfach einen Schritt machen, den ich jetzt sagen könnte, den ich als Teil vom Lösungsweg sehe, und zwar, dass man darüber redet. Dass man erzählt, was gewisse Worte, was gewisse Verhalten können bei anderen auslösen. Weil ich glaube, auch da, ich würde Männer überhaupt nicht zum Beispiel jetzt da irgendwie in die Täterrolle reinstecken, sondern ich glaube, Männer sind sich teilweise nicht bewusst, was vielleicht ihre Worte oder ihre Sprüche bei Frauen auslösen. Und mit den Beiträgen, mit dieser Serie, habe ich vor allem eigentlich wollen, vielleicht einmal aufzeigen, was eigentlich bei Menschen so ein Unwohlsein kann auslösen, damit vielleicht ein paar Frauen merken, hey, wenn jemand mir das sagt, muss ich das nicht einfach abschlucken, und vielleicht auch ein Mann das sieht und denkt, okay, vielleicht sollte ich ein bisschen aufpassen mit meinem Kompliment. Das soll nicht als Zwang oder irgendwie als Vorschrift so, das ist nicht die Absicht davon überhaupt nicht, sondern mehr so, man kann ja dann selber stringent überlegen, wie man das anwenden will und wo das Sinn macht und wo nicht, und kann einfach ein bisschen das im Hinterkopf behalten vielleicht und denken so, okay, ich tue vielleicht auch auf das Zeichen achten, ob es die andere Person gern hat, wenn ich die Sachen sage, oder ob die Person sich vielleicht unwohl fühlt, am Boden schaut oder so, ausweicht, komisch lächelt, oder eben nichts sagt. Und dann kann vielleicht jemand sich selber freiwillig dazu entscheiden, dass er sein Verhalten da ändert. Und das ist ein wichtiger Teil davon. Schlussendlich können wir als Gesellschaft etwas totreden. Wir können mit vielen Verboten kommen, wir können viel Aufklärungsarbeit leisten, aber es muss ja auch zu dem Punkt kommen, wo sowohl der, in Anführungsstrich, Täter, also einfach die Person, die vielleicht etwas sagt, reden wir jetzt mal von verbaler Belästigung, da würde ich nicht unbedingt von Täter reden, sondern einfach die Person, die eine Aussage macht, und die Person, die den Empfänger, der Empfänger oder die Empfängerin ist von dieser Aussage, dass dort auch eine andere Einstellung dazu kommt, nämlich dass vielleicht die Person, die sagt, sich bewusst ist, dass man das nicht machen soll, und dass auch die Person, die Empfänger ist von dieser Botschaft, quasi weiss, hey, ich kann mich wehren. Und gleichzeitig auch, jetzt, wenn es ein Fall ist wie am Arbeitsplatz, dass der Chef auch weiss, wie er zum Beispiel ein Gespräch müsste führen, wenn so etwas passiert. wie man das richtig macht. Weil wenn jetzt ich ins Büro reinlaufe und irgendwie, nehmen wir ein ganzes banales Beispiel, also oder einfach ein banales, ganzes uneinfallreiches, mir einfach der Kollege sagt, hey, du hast einen geilen Arsch oder irgendetwas so, und ich nachher mit dem zum Chef gegangen, dass das auch nicht bedeutet, dass man dem Kollegen muss künden, sondern dass es einfach Gespräch braucht. Mhm. Dass man vielleicht, dass vielleicht die Firmen auch wissen, wie führt man so Gespräche richtig, dass sowohl ich mich ernst genommen fühle, und dass aber auch der Mann sich abgeholt und nicht in eine Täterrolle gesteckt wird, sondern dass er versteht, warum das vielleicht nicht richtig platziert ist, vor allem am Arbeitsplatz. So, ja. Das wäre vielleicht so ein Wunsch.
Ja, es geht irgendwo wieder um das Thema Bewusstsein in dieser Situation von Männern und um das Verhältnis zur Sexualität irgendwo. Ja, aber wie du schon hast gesagt, aber ich glaube,
es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Und ich meine, wenn ich ein bisschen spoilere, wir machen auch noch eine Folge über Männer, über die männliche Sicht. Und dort sind ganz verschiedene Sachen gekommen. Es ist jemand gekommen, der zu Unrecht beschuldigt worden ist. Es ist aber auch jemand gekommen, der belästigt worden ist von Frauen. Und wo aber mir dann auch gesagt hat, hey, ich also irgendwie hat mich das noch geschmeichelt in dem Moment. Aber eben hat gesagt, also wenn eine Frau zu ihm irgendwie etwas sagt, ja, im Sinn von, du bist sicher der Riesenhengst im Bett oder so, dann nachher findet er das schmeichelnd. Aber wenn man das an einer Frau würde sagen, hey, du bist sicher mega versaut oder so, dann ist es eine absolute Belästigung. Also da gibt es einfach noch ganz viele Sachen, wo vielleicht mir, eben wo ich auch muss sagen, ich habe da die Lösung noch nicht, weil es einfach Männer und Frauen anders auch wahrnehmen. Plus auch, es ist für Männer ein grösseres Problem. Ich meine, wir sind biologisch und wir haben verschiedene sexuelle Orientierungen und verschiedene Geschlechter, aber es gibt die von uns, wo jetzt, ich rede jetzt mal nur von dem ganz traditionellen Muster von den beiden heterosexuellen Geschlechtern. Mhm. In dem ganz vereinfachten Fall, nehmen wir jetzt wirklich nur das ganze Standardszenario, hat eine heterosexuelle Frau natürlich viel einfacher, wenn sie das Bedürfnis hat, sich sexuell irgendwie auszuleben oder irgendwie zu betätigen, um zu dem können zu kommen, als eventuell ein Mann. Die Männer haben es schwieriger. Sie müssen mehr machen, sie müssen mehr Aufwand betreiben. Und ich hatte auch schon Kollegen, die mir gesagt haben, und erfolgreiche, gut aussehende Männer, die sagen, hey, ich bestelle mir einmal im Monat einen Escort, weil mit der Frau muss ich 20 Frauen anschreiben auf Insta, dann muss ich mit ihr gut Nacht essen, es kostet mir am Schluss mehr, oder dann hat sie dann doch keine Lust, oder ich weiss nicht was, dann bin ich friendzoned, hat den Prozess. Und ich muss sagen, ich habe ihn verstanden. Das ist für Männer schwieriger, das haben Frauen eigentlich nicht. Also ich muss offen sagen, ich habe das nicht. Ich habe noch nie einen Mann ausführen und dies und das. Aber es ist immer so. Das muss man auch berücksichtigen. Yeah. Aber am Arbeitsplatz, darum haben wir ja bei Sichtbar eigentlich extra auf den Arbeitsplatz sind wir gegangen, weil am Arbeitsplatz ist es einfach deplatziert. Es ist deplatziert. Yeah. Im Ausgang ist es wieder ganz anders. Da gibt es schon Unterschiede. Also, es ist wirklich nicht so einfach.
Yeah. Und das Nachtessen ist eher schwierig.
Ja, genau. Also das ist immer so ein heikles Thema, aber ich finde, man darf auch über heikle Themen reden. Man muss auch nicht immer gerade die Lösung haben. Ich denke, ein Teil von der Lösung ist, dass man darüber redet, egal ob es jetzt sichtbar ist oder ob es auch in so einem Gespräch ist, wie jetzt mit uns. Das ist einfach, oder auch einfach am Tisch mit den Freunden, mit vielleicht sogar der Familie oder so. Man soll einfach können über das Thema reden. Man soll nicht Angst haben, wenn einem etwas passiert ist, und das müssen für sich behalten. Es ist wichtig, wenn etwas passiert, wo man sich unwohl fühlt, dass man sich jemandem anvertrauen kann. Und eben, dass man auch ein Verständnis entwickeln für das andere Geschlecht, dass wir Frauen vielleicht können verstehen, dass es für Männer teilweise mega schwierig ist und verunsichernd, wie sie mit ihm den ersten Schritt machen, bekommen gehört und wir können eigentlich nur so warten. Und dass aber die Männer auch verstehen, dass Frauen eventuell teilweise sehr sensibel auf das reagieren und sich sehr unwohl fühlen, wenn man ihnen irgendwie einen Spruch in ihre Richtung macht, egal ob sie du hast schöne Beine oder du hast schöne Brüste oder irgendetwas. Männer meinen das vielleicht gar nicht böse, aber oder sie machen sich einfach gar nicht die Gedanken. Und für Frauen wissen teilweise wirklich so gar nicht, sie sehr stark und wieso und wollen das gar nicht. Und wiederum, andere finden das natürlich lässig. Also da ist auch schwierig zu wissen, was soll man, das, so haben wir dann geändert, soll man jetzt vor einem Kuss fragen oder nicht, da sind die Meinungen gehen mega auseinander, bei den Männern und bei den Frauen. Da gibt es so nicht, die sagen, das versaut die Stimmung. Und also da sind wir wirklich noch weit weg davon, dass wir eine Lösung haben. Aber ich glaube, wenn wir darüber reden, dann finden wir die Lösung viel eher. Also wir sind quasi am Suchen, anstatt dass wir einfach die Augen verschliessen.
Ich glaube, wir hätten noch viel zum Diskutieren. Aber ich glaube, ich lasse jetzt an dieser Stelle mal springen und danke dir für die spannenden Ausführungen.
Hey, danke viel mal. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann eine Episode 2.
Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich an dieser Stelle ganz gerne springen und wünsche euch dann ganz einen guten Start in die neue Woche. Schön, dass ihr da gewesen und bis zum nächsten Mal, wenn es heisst, Podcast Tête à Tête.